Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Lieber Herr Dr. Kerbel, herzlich willkommen beim Podcast Alle Kinder fertig los. Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, leiten die Abteilung der Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark in Leoben und sind einer der bekanntesten Kinderärzte Österreichs, regelmäßig in Medien, Fachartikeln und öffentlichen Diskussionen vertreten. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja schon vorher ich habe Ihnen geschrieben, wie ich ein Buch geschrieben habe, Alle Kinder fertig los hat das auch geheißen. Habe ich jetzt irgendetwas in meiner Vorstellung übersehen oder vergessen, was Sie noch gerne ergänzt haben möchten?
Nein, danke für die freundliche Einführung und Gratulation auch meinerseits zu dem schönen Buch, das meines Erachtens ein ganz wichtiger Beitrag ist für die Zukunft unserer Kinder.
Vielen Dank, danke, danke. Ich möchte gern mit einer Frage einsteigen. Wenn wir heute über Kindergesundheit sprechen, fällt ja sehr schnell das Wort Bewegung. Aus Ihrer Sicht als Kinderarzt, warum ist Bewegung im Kindes- und Jugendalter so zentral und zwar weit über den Sport hinaus?
Ja, es beginnt einmal damit, dass Kinder sich eigentlich gerne bewegen. Wenn man Kinder anschaut, was tun sie gerne? Sie bewegen sich gerne. Das beginnt eigentlich schon mit dem Säuglingsalter, wo sie strampeln, wo sie sich auch im Gitterbett schon bewegen. Also Bewegung ist etwas, was für Kinder schon von dem frühen Alter an angenehm ist. Und zudem hat natürlich Bewegung sehr viele positive Seiten. Es dient der motorischen Entwicklung, es dient der muskulären Entwicklung, es unterstützt die Knochenbildung, aber vor allem auch die neurologische Entwicklung. Das, was Kinder dann motorisch in ihrem späteren Leben können, das wird in der frühen Kindheit gelegt und das beginnt eben mit Bewegung auf verschiedenste und vielfältige Art.
Sie betonen ja immer wieder, dass Bewegung ein entscheidender Reiz für die körperliche Entwicklung ist. Also ich habe mir da drei Fragen vorbereitet. Ich würde mal gern mit einer anfangen, die sagt eben, welche Rolle spielt Bewegung für die Knochendichte und die Stabilität des Bewegungsapparates?
Wenn wir hier beginnen bei der Knochendichte, dann wissen wir, dass die Beanspruchung der Knochen durch Bewegung, durch die Schwerkraft, durch das Bewegen in der Schwerkraft da natürlich sehr gewinnt. Menschen, die sich nicht bewegen, haben eine niedrige Knochendichte. Das sieht man vor allem im Alter, wo wir dann die Osteoporose haben. Und derartige Knochenschwäche kann es auch im Kindesalter geben. Nämlich dann, wenn man sich zu wenig bewegt, wenn man die Knochen nicht entsprechend belastet, nicht der Schwerkraft aussetzt. Und deswegen ist also für die Knochendichte die Bewegung auch ein entscheidender Kofaktor. Nicht der einzige. Es gibt noch viele andere, wie Vitamine, wie hormonelle Einflüsse, aber eben auch ein wichtiger Parameter. Und dann ist es natürlich die Muskulatur, die wir durch die Bewegung sehr gut trainieren. Wir haben ja unzählige Muskeln an unserem Körper. Und diese zu trainieren, regelmäßig zu beschäftigen, verleiht unserem Körper einerseits die Stabilität, die wir brauchen, unserem täglichen Leben zu bewegen, aber auch die Möglichkeit, dynamisch zu reagieren, auf Situationen schnell einzugehen. Zum Beispiel, wenn wir stolpern. Einer, der trainiert ist, bewegungsmäßig geschult ist, der kommt damit zurecht, fällt nicht hin, verletzt sich weniger. Das sind so Faktoren, die also früh schon gelegt werden können.
Ja, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zur Knochendichte zurückgehen darf. Das, was ich eben in meinen Vorträgen, also ich mache Vorträge für Pädagoginnen vor allem und auch bei Elternabenden, da sage ich immer, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder auch von etwas herunterspringen dürfen, weil das eben auch dazu führt, dass der Knochen weiß, er muss jetzt stärker und dichter werden. Und aber auch bei der Oberkörpermuskulatur, dass eben durch die Muskeln, durch den Zug und den Druck auch dadurch die Knochendichte verbessert werden kann oder das einfach so stattfindet. Ist das richtig, wie ich das erzähle?
Ja, das sehe ich ganz sehe ganz genauso. Ich glaube, Kinder dürfen mal wo runterspringen. Da soll man auch keine übertriebene Angst haben. Wenn sie entsprechend trainiert und muskulär darauf vorbereitet sind, dann fangen sie so einen Sprung auch ganz gut ab. Ja, und das stärkt wieder den Knochen. Also keine Angst, wenn ein Kind mal 2 Meter irgendwo runterspringt, wenn es trainiert ist, wird es das problemlos schaffen. Wenn es untrainiert ist oder an diese Form der Bewegung nicht gewöhnt ist, dann ist das nicht zu empfehlen. Aber genau deswegen sollte man ja regelmäßig Sport machen, damit man solche Situationen auch gut bewältigen kann.
Ja. Also in meiner Wahrnehmung, ich bin sehr oft in Schulen, vor allem in Wien und in Niederösterreich, merke ich schon, dass über die Jahre die motorischen Defizite zugenommen haben. Was beobachten Sie denn im Krankenhaus oder in Ihrer Praxis? Was ist vielleicht auch anders zu früher, wo wir sagen, jetzt gibt es seit 2014 sowas ungefähr, gibt es die Smartphones, die auch ganz stark das Leben der Kinder beeinflussen? Hat das Einfluss auf also Zeit vor allem? Und haben sich dadurch auch die motorischen Fähigkeiten der Kinder in dem Alter verändert?
Ja, das ist leider so, dass sich die motorischen Fertigkeiten oder Fähigkeiten sehr stark verändert haben. Wir wissen, dass heute viele Kinder keinen Purzelbaum mehr machen können. Rückwärtspurzelbaum ist sowieso schon fast die Ausnahme. Aber auch fast banale Formen der Bewegung, wie zum Beispiel Rückwärtsgehen oder Einbeinhüpfen, ist heute sehr viel schlechter da als noch vor 10, 15 Jahren. Und diese Entwicklung hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einerseits ist es vielleicht in den Schulen die Angst vor Verletzung, wo man teilweise in den Schulen schon gar keinen Purzelbaum mehr machen darf, was ich sehr bedauerlich finde, weil es nicht unbedingt die notwendigste Bewegung ist, aber doch zeigt, dass man motorisch fähig ist. Und die zweite Ursache haben Sie schon genannt, das sind sicher die Medien, die sogenannten sozialen Medien, die Smartphones, die sehr viel unserer Zeit, insbesondere im Jugendalter, beanspruchen. Und diese Zeit fehlt uns natürlich dann bei der Bewegung. Also hier hat, glaube ich, schon die Einführung der Smartphones sehr dazu beigetragen, dass wir bewegungsärmer geworden sind.
Ja, das sehe ich eben auch. Und ich finde auch, also Kinder können weniger gut die Distanzen abschätzen oder sie stolpern auch oder sie stoßen auch viel öfter zusammen. Also ich lasse sie am Anfang zum Beispiel 2, 3 Runden nur laufen und wie oft fallen sie hin oder stolpern oder stoßen auch zusammen. Und da geht es ja noch gar nicht um ein Spiel. Das ist das, was ich halt auch beobachte. Also dieses wenig auch Lauferfahrung, nicht einmal mehr das ist...
Kann ich absolut bestätigen. Diese Erfahrung muss man einfach machen. Es ist ein gewisser Trainingseffekt selbstverständlich da. Und wenn mir dieser Trainingseffekt fehlt, dann ist das Zurechtfinden im dreidimensionalen Raum und nichts anderes ist ja das Bewegen, dieses Zurechtfinden im dreidimensionalen Raum. Und da haben Sie jetzt Gleichgewicht, Koordination und so weiter schon angesprochen, natürlich auch beeinträchtigt. Ja, und damit steigt natürlich irgendwo auch wieder die Unfallgefahr.
Ja, das ist jetzt auch ein bisschen, was haben wir jetzt schon beantwortet, aber die nächste Frage, wie wichtig sind denn vielfältige, also unterschiedliche Bewegungsformen für Koordination, Gleichgewicht und Körpergefühl? Ein bisschen was haben wir schon gesagt, aber... Wenn Sie das noch
ausführen können. Vielfalt der Bewegung ist natürlich entscheidend. Wenn man immer die gleiche Bewegung macht, zum Beispiel nur an einem Gerät trainiert, dann ist man sehr selektiv trainiert. Und dann kann man also genau diese Vielfalt der Bewegungen, die wir im Alltag brauchen, nicht bewältigen. Deswegen ist diese Vielfalt wichtig, nicht an einem Gerät, sondern idealerweise verschiedene Bewegungsformen miteinander kombinieren. Einerseits natürlich Kraftübungen, das ist ja nichts Schlechtes, Kraft auszuüben, das kann durchaus auch mal ein Handeltraining oder sowas sein, das aber auch mit einer gewissen Ausdauersportart oder Bewegungsart zu kombinieren. Und es ist genau diese Kombination, die dann letztendlich das Gesamtwohlbefinden begünstigt.
Ja, also ich mache ja in Anführungszeichen Krafttraining mit den Kindern im Turnsaal, weil die bei mir mich unterstützen, diese Stationen, die wir dann da haben, aufzubauen und einen Weichboden, einen Bahn oder ein Trampolin oder so zu bewegen, ist nicht ohne. Teilweise auch die dünneren Matten sind sehr schwer und das ist... Da habe ich oft Pädagoginnen neben mir stehen, die sagen, das dauert zu lang. Sag ich, ja, aber das ist wertvollste Zeit für die Kinder. Erstens lernen sie, das schneller zu machen über die Zeit und sie werden stärker. Also es ist so ein Mini-Fitnessstudio, finde ich immer.
Also das sehe ich auch so. Kinder dürfen sich anstrengen. Sie sollen sich sogar mal anstrengen. Ja. Und die Gefahr, dass sie sich einen Bandscheibenvorfall oder derartiges zuziehen, wie es in meinem Alter schon die Gefahr ist, das gibt es dort eigentlich in dieser Form so gut wie nicht. Also die Angst, dass sich Kinder oder wie man zu früher gesagt hat, sich einen Bruch heben, das gibt es in Wirklichkeit schon gar nicht. Ja? Ja. Also die Gefahr, dass sie sich überanstrengen, wenn es wirklich für sie zu schwer ist, dann sagen sie das schon oder dann merkt man das schon. Aber Kinder, sage ich mal, dürfen sich anstrengen.
Ja, Sie haben das jetzt kurz angesprochen, diese Spezialisierung und diese Einseitigkeit ist eher ungünstig, aber jetzt haben wir natürlich auch in Österreich Kinder, die schon sehr früh mit Leistungssport beginnen, sei es jetzt Tennis oder Skifahren etc. Wie können diese Kinder auch die Vielfalt leben? Inzwischen ist ja auch, also wie ich jünger war, habe ich auch Leistungssport gemacht, da war das schon noch sehr einseitig. Inzwischen haben ja da auch die Trainer dazugelernt. Aber ich glaube, es ist auch da ganz wichtig, dass die verschiedene Sportarten mit ins Training mit hineinnehmen, oder?
Also im Leistungssport ist es natürlich so, dass man frühzeitig sich spezialisieren muss, wenn man wirklich gut werden will. Gewisse Sportarten wie zum Beispiel Turnen, aber eben auch Tennis oder Skifahren, ja, Fußball auch eigentlich, muss ich früh beginnen, wenn ich wirklich zur Weltelite mal kommen will. Da reicht es nicht, wenn ich mit 14, 15 anfange, muss man sich aber frühzeitig spezialisieren. Und Sie sagen es, glaube ich, richtig, früher war das diese Einseitigkeit oft nicht kompensiert durch andere Sportarten oder Bewegungsformen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man zusätzlich zu seiner Spezialsportart eben etwas anderes macht. Wir sehen es ja zum Beispiel bei unseren Skispringern, die zwischendurch Fußtennis Sprungschanze oder ein Tischtennis-Match machen. Und genau das, denke ich, ist richtig, dass man eben auch andere Sportarten oder Formen der Bewegung, die ganz anders sind, ganz andere Partien trainieren, ganz andere Koordinationsfähigkeiten erfordern, auch mitgemacht werden. Und eben auch, dass man kurz- oder schnelle Akutsportarten kombiniert mit Ausdauersportarten, das wäre auch ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Jetzt komme ich zu einem Thema, das mich auch sehr beschäftigt. Das ist eben das Übergewicht und auch der Stoffwechsel, wie der so ist im Kindesalter. Und das ist schon ein Thema, das sehr viel jetzt auch in den Medien ist. Ich sehe es auch wirklich tagtäglich in den Schulen. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, wo, in welcher Schule ich bin, aber es sind schon sehr viele Kinder, wenn sie zu schwer sind, sehr zu schwer. Es wird ja auch immer wieder diskutiert, dass Ernährung eine fast noch größere Rolle spielt als Bewegung, oder ist es die Kombination? Also die Frage an Sie ist, welche Rolle spielt da Bewegung im Vergleich zur Ernährung?
Also für mich sind die beiden Dinge annähernd gleichwertig. Also wie Sie es richtig sagen, Übergewicht ist ein Resultat auch aus zu wenig Bewegung und zu viel oder zu falsch Essen. Ja? Und nur die Kombination der beiden kann wirklich schweres Übergewicht bedingen. Und man kann, aus Erfahrung kann ich das sagen, relativ viel essen, wenn man sich relativ viel bewegt. Und diese Erfahrung haben sicher andere Sportler auch gemacht. Also ich habe keine Angst, dass ich mich überesse, weil ich dann wieder Sport mache. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, dass man sagt, du darfst essen, du sollst auch mit Genuss essen, du darfst auch mal ein Schnitzel essen, aber du musst es in irgendeiner Form dann wieder kompensieren, in Form von Bewegung. Und wenn man das tut, dann ist diese Waage mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen gewährleistet. Es kommen dann natürlich andere Lebensstilfaktoren dazu. Ja, was mache ich sonst den ganzen Tag noch? Ja, wie viel sitze ich? Das ist was Entscheidendes. Wie viel Medien benutze ich? Ja, durch beim Fernsehen noch zusätzlich Erdnüsse essen und so weiter. Das sind schon Faktoren, die auch mitspielen. Aber Übergewicht ist großteils eine Balance zwischen Bewegung, also Kalorienabbau und Kalorienzufuhr in Form der Ernährung. Ich denke, man muss an beiden arbeiten und beides gemeinsam ergibt letztlich das Resultat. Und das, wie Sie sagen, sind wir leider in Österreich gar nicht gut dran mit der übergewichtigen Prävalenz in Österreich. Da haben wir noch einiges zu tun und meines Erachtens geht letztlich nichts über die tägliche Bewegungseinheit, die wir irgendwann einmal in den Schulen endlich brauchen.
Ja, ist ja dabei, sich auszurollen. Es braucht dann noch ein bisschen Geduld. Gibt es so typische Fehlernamen, mit denen Sie auch in Ihrem Praxisalter konfrontiert sind? Also wenn zum Beispiel Eltern kommen und das Kind ist viel zu schwer, was haben denn die dann für Ideen oder was geben Sie denen vielleicht auch für Tipps, wie sie aus dieser Falle wieder rauskommen können?
Also eine dieser Fehlannahmen ist, dass das eh alles genetisch ist. Zum Beispiel, ja, wo man sagt, man kann ich eh nichts machen, das ist genetisch veranlagt, der Opa war schon dick. Ja, es gibt eine gewisse genetische Veranlagung. Die echte genetische Veranlagung betrifft allerdings weniger als 1% bei den wirklich schwer Übergewichtigen. Es gibt eine gewisse Disposition, auch die gibt es, ja. Aber die Fehlannahme, glaube ich, ist großteils, dass man glaubt, mit einer Maßnahme das Problem lösen zu können. Ich arbeite am Essen, du kriegst jetzt weniger zu essen, dann kriegen wir das Problem schon in den Griff. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Zugang. Der Zugang bei Übergewicht ist ein ganzheitliches Konzept. Das heißt Lebensstilanpassung, Lebensstil in vieler Form, da gehören ja eben auch der Reduktion des Mediengebrauches dazu, aber dann natürlich am Speiseplan arbeiten, dort halt die Dinge bevorzugen, die günstig sind und gleichzeitig auch die Bewegung forcieren. Also und wenn man diese drei Komponenten hat, dann kann man in ein Wohlfühlgewicht, sage ich immer, kommen. Das muss jetzt nicht unbedingt schlank sein, aber so, dass man sich wohlfühlt und Bewegung gut machen kann und dann auch gerne macht. Wenn ich die entsprechende Körperstatur habe, dann mache ich ja Bewegung gerne. Wenn ich jetzt schon 140 Kilo habe, und das sehen wir mitunter bei Jugendlichen, dann habe ich auch keine Spaß an Bewegung.
Ja, natürlich.
Deswegen muss man davon wegkommen.
Ja. Natürlich ist da auch schon ein gewisser Druck da und auch Schuldgefühle. Also ich sehe das auch, die Pädagogen versuchen dann immer auch mit den Eltern Gespräche zu führen. Es wird sehr oft abgeblockt. Dann kommt eben diese Aussage, die Genetik sehr oft oder sie tun eh schon alles. Wie kann man denn diesen Eltern vielleicht auch diesen ersten Schritt, sich Hilfe zu holen, ein bisschen leichter machen, dass sie da es ist fast schon eine Stigmatisierung, finde ich. Also das sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich komme.
Es gibt jetzt seit 1 bis 2 Jahren gibt es österreichweit eigentlich ein Projekt, das über die österreichische Gesundheitskasse auch finanziert und umgesetzt wird, dass es eigentlich mittlerweile überall in Österreich Anlaufstätten gibt für derartig betroffene Kinder, die wirklich ein deutliches Übergewicht haben, wo man sagt, da müssen wir was tun. Und man muss jetzt das halt in Anspruch nehmen. Und da haben wir natürlich jetzt leider eine sehr starke soziale Komponente, dass halt manche Eltern das nicht für notwendig erachten und ihr Kind, so wie es eben ist, mit starkem Übergewicht tolerieren, vielleicht selber schon stark übergewichtig sind und nicht bedenken, was sie ihrem Kind dadurch für die Zukunft vergeben. Na, dass nämlich dieses Kind möglicherweise lebenslang stark übergewichtig sein wird, dass es aber auch ausgeprägte Sekundärkomplikationen haben wird in seinem Leben. Und das sind nicht nur Schäden an Bewegungsapparat, an Gelenken, sondern das sind zum Beispiel auch kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Schäden mit frühzeitigem Herzinfarkt, frühzeitigem Gehirnschlag. Oh. Und das geht sogar rein ins Psychische, wo auch dann die psychischen Probleme bei diesen Kindern und später Erwachsenen deutlich ausgeprägter sind. Ich nenne jetzt da nur die Depressionen, es sind aber auch andere psychische Veränderungen, die ich eigentlich mit dem fördere, dadurch, dass ich nicht ein Wohlfühlgewicht habe, sage ich mal.
Ja, das hat jetzt auch schon, Sie nehmen immer eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Themenblock, also das ist jetzt Bewegung und psychische Gesundheit. Und da habe ich ja gelesen auch, dass es schon Studien und auch in den Medien gibt es Berichte darüber, dass Bewegung tatsächlich Depressionen verringern kann oder verbessern kann. Was wissen wir denn heute über den Zusammenhang zwischen Bewegung, Stimmung und psychischer Gesundheit bei Kindern?
Ja, es ist lustig. Ich war vor 5 oder 6 Jahren bei einer Tagung in Reichenau an der Rax und ich habe dort bei dieser Tagung gesagt, Bewegung ist das beste Antidepressivum. Und ich wurde damals von einigen und darunter auch Kinderpsychiater ziemlich unverständlich angeschaut, so nach dem Motto, was ist denn das für eine Idee? Depressionen kann man doch nicht mit Bewegung behandeln. Mittlerweile gibt es zahlreiche Studien, die das belegen, dass also die Depressionen und andere andere psychische Erkrankungen durch Bewegung deutlich gebessert werden können, beziehungsweise die Häufigkeit von derartigen psychischen Beeinträchtigungen durch Bewegung deutlich verminderbar sind. Und man kann das auch erklären. Es gibt mittlerweile dazu auch bildgebende Untersuchungen und es gibt biochemische Untersuchungen. Und heute wissen wir sehr gut, dass durch Bewegung und auch durch forcierte Bewegung, also durchaus auch Anstrengen, bestimmte sogenannte Neurotransmitter, also Botenstoffe im Gehirn freigesetzt werden, wie zum Beispiel das Serotonin oder das Dopamin. Das sind Botenstoffe im Gehirn, die glücklich machen oder Happiness, wie man sagt, veranlassen. Ja. Und die werden durch Bewegung gefördert. Also wir haben heute nicht nur die Tatsache bewiesen, sondern auch Erklärungen dafür, warum das so funktioniert.
Das heißt, Sie würden sagen, dass wenn Kinder sich viel bewegen können dürfen, dass sie emotional auch stabiler sind und dass das Ganze natürlich auch einen präventiven Charakter hat.
Genauso kann man das sagen. Natürlich kann man nicht jede kindliche Depression mit Bewegung behandeln. Das steht außer Zweifel. Es gibt selbstverständlich Fälle, wo ich das Medikament, das Antidepressivum brauche, wo ich natürlich die Psychotherapie brauche. Also nicht jeder Fall von Depression ist selbstverständlich mit Bewegung behandelbar. Aber in Summe gesehen kann Bewegung sehr gut präventiv wirken und statistisch macht es ganz eindeutig einen Vorteil und daher soll man auf diese Komponente keinesfalls verzichten.
Ja, wunderbar. Jetzt komme ich auch schon zu meinem nächsten Thema. Und zwar, ich habe jetzt so herumgegoogelt und mir gedacht, okay, was möchten Eltern gerne haben? Und die meisten Eltern oder eigentlich alle Eltern wollen, dass ihre Kinder fröhlich sind, fit sind und schlank sind. Und ist das aus heutiger Sicht auch noch immer ein Ziel, das Eltern haben sollen? Ist schlank immer noch? Also gibt es ein anderes Wort für schlank, wo Sie sagen, das würde vielleicht besser passen?
Also ich würde jetzt fit und fröhlich würde ich als absolutes Wunschziel bestätigen. Ja. Was ist besser als fit und fröhlich? Ich kann mich gut bewegen, ich kann Leistungen bringen. Fröhlich sowieso. Was gibt es schöner als fröhlich zu sein? Also die beiden kann ich absolut bestätigen. Bei schlank kann ich mich nur sehr bedingt anschließen. Das würde ich so nicht sehen. Ich würde sagen, schlank ist nicht notwendig. Schlank kann möglicherweise schon überleiten zu einer Essstörung für Also schlank wäre für mich kein Wunschziel. Für mich ein Wunschziel wäre das Wohlfühlgewicht oder vielleicht noch besser die Wohlfühlstatur. Ja, ich kann, wenn ich kräftig bin, aber nicht unbedingt schlank bin, kann ich mich extrem wohlfühlen. Gerade wenn ich Tennisspieler oder Fußballspieler bin, da brauche ich eine gewisse Körperkonsistenz. Der braucht nicht schlank sein, sondern ich brauche mein Wohlfühlgewicht oder noch besser, ich brauche meine Wohlfühlstatur und vielleicht können wir schlank durch dieses Ideal ersetzen.
Sehr gut. Woran erkennen Sie denn als Arzt ein gesund bewegtes Kind? Also wo Sie sagen, boah, der ist fit, der ist fröhlich. Was ist da so der Erste, was Sie feststellen?
Also als Arzt fröhlich erkenne ich sofort. Ja, es ist allein schon, wie dieser Bub, dieses Mädchen bei der Tür hereinkommt. Fröhlich erkennt man in der Regel sofort. Er begrüßt einen freundlich und sieht, oh, dem geht's gut. Ja, das ist der erste Eindruck. Dass der auch fit ist, ja, da muss ich schon schauen, was kann der tatsächlich. Das lässt sich aber auch manchmal oder meistens sehr rasch feststellen, indem ich in der Ordination den ein bisschen turnen lasse oder mit ihm Liegestütze mache oder sonst irgendwas. Auch das kommt dann sehr schnell raus. Ist der fit oder bin ich vielleicht sogar besser als der? Also auch das kann man relativ rasch feststellen. Und dann ist natürlich auch, natürlich fragt man danach, was machst du denn in deiner Freizeit? Ja. Und da bekommt man dann schon auch Informationen, die sehr relevant sind. In irgendeinem höre ja eigentlich, sitzt er den ganzen Tag am Computer, eigentlich macht er nichts bewegungsmäßig. Mhm. Und dann ist es schon für mich besorgniserregend, wenn ich das so höre. Und dann versuche ich schon, den Tipp zu geben, das ein bisschen nach Möglichkeit zu ändern. Der Tipp geht dann natürlich an die Eltern, wenn es noch jüngere Kinder sind, beziehungsweise an die Jugendlichen, wenn sie schon in dem Alter sind, wo sie das selbst bestimmen.
Ja, und jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja gegeben sind. Also das ist Kindergarten, Schule, weiterführende Schulen und Kinder bewegen sich einfach heute ganz anders als früher. Also wenn ich an meine Kindheit denke, das waren die 70er Jahre, das war Einfach ganz anders, ja. Also es ist keine Medien, wir waren einfach draußen und haben uns halt irgendwas gesucht. Wahrscheinlich war ihre Kindheit auch ähnlich. Und heutzutage die Welt hat sich verändert und Kindheit ist einfach anders und sie bewegen sich anders. Was ist aus Ihrer Sicht, sind gesellschaftliche Faktoren, die auch Bewegung im Alltag erschweren bei den Kindern?
Ich habe mir da zwei Punkte aufgeschrieben. Eines ist mal die Umwelt, die Umgebungsbedingungen. Ich nenne mal den Schulbus da. Heute sind wir es kaum mehr gewöhnt, Strecken zu Fuß zurückzulegen. Ne? Wir haben irgendetwas und wenn es ein Rad ist, ist es oft schon ein E-Bike. Ja? Das sind also Dinge, die sich geändert haben. Ich sage immer, warum brauche ich ein E-Bike? Ich brauche kein E-Bike. Ein Fahrrad reicht, denn ich habe Muskelkraft, dass ich in die Pedale trete. Das sind so Umstände. Oder der Schulbus. Warum sollen Kinder nicht 2 Kilometer weit in die Schule gehen können und gehen dürfen? Ich würde sagen, es ist vielleicht sogar ein Privileg, weil sie dabei Fitness gewinnen. Also das sind so Dinge, wo man heute andere Umstände vorfindet, die man vielleicht auch wieder mal überdenken muss, ob nicht der Schulbus vielleicht 1 Kilometer bei der Schule vorbeifährt, damit sie dann 1 Kilometer zurückgehen. Das ist natürlich Spaß, aber ja. aber der Weg zur Schule war nicht so schlecht seinerzeit. Das zweite, was wir eh schon angesprochen haben, sind natürlich die sozialen Medien. Die sozialen Medien, wo heute ein großer Druck auf die Jugendlichen insbesondere ist, wo sie viele, viele Stunden damit verbringen, was viel Zeit raubt, wo es glücklicherweise jetzt eh Tendenzen schon dagegen gibt, dieses Handyfasten oder es gibt ja viele Begriffe dafür, oder wie man jetzt die Schulen versucht, Smartphone frei zu bekommen, halte ich für absolut richtig. Die sozialen Medien zu verbieten unter 14 ist eine nächste Idee, die möglicherweise richtig, wahrscheinlich aber zumindest nicht falsch ist. Und ich glaube, diese Handyübernutzung, die muss man schon wirklich einschränken. Sonst macht das wirklich nachhaltige Schäden. Und dann haben wir viel mehr Schaden von diesem Handygebrauch als Nutzen, den es ohne Zweifel auch gibt. Denn der Nutzen von Handys als Informationsmedium ist natürlich da. Den darf man gar nicht außer Zweifel stellen, dass Handy auch zur Bildung genützt werden kann. Aber ich glaube, die Balance ist das Wichtige, dass ich es sinnvoll einsetze und nicht überproportional.
Wo sehen Sie denn da die Verantwortung bei Politik, Schulen und den Gemeinden und wo bei den Familien? Was können Familien selber machen? Was muss von oben kommen, soll von oben kommen?
Meines Erachtens ist es eine kombinierte Verantwortung. Die kann man nicht einem übergeben. Ich fange vielleicht bei der Politik an. Die Politik muss Rahmenbedingungen vorgeben. Zum Beispiel Smartphone-freie Schulen zum Beispiel. Oder in den Schulen sperren wir gewisse Internetseiten. Also von dort her muss schon ein gewisses Regulativ kommen. Das zweite ist die Verantwortung der Jugendlichen selbst. Die sind nicht so verantwortungslos, wie wir oft glauben. Man muss ihnen nur die Tatsachen erzählen, was da passiert. Und ich kenne viele Jugendliche, denen die Augen aufgehen, wenn man ihnen erklärt, was tatsächlich passiert und welchen Schaden gewisse soziale Medien auch machen können. Und viele sind dann froh, ich habe unlängst einen Bericht gelesen, wie Kinder, die smartphonefreie Tage eingeschoben haben, sich wohlfühlen an diesen Tagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass die fürchterlich darunter leiden. Und dann schließlich bei noch jüngeren Kindern unter 14 oder vor dem Jugendalter sind es natürlich schon sehr die Eltern, die die Rahmenbedingungen hier vorgeben. Und ich nehme hier ein paar Beispiele. Es sollten natürlich im Familienbereich handyfreie Zeiten existieren, zum Beispiel die Mahlzeiten. Aber während der Mahlzeiten gibt es keine Handys und das sollte dann aber für Eltern genauso gelten wie für die Kinder. Sollten also alle ihre Handys weglegen. Oder vielleicht auch am Abend, dass man sagt, ab 20 Uhr tun wir unsere Handys in die Parkgarage oder in die Handygarage. Und insbesondere, weil ich ja auch Schlafmediziner bin, Handys unbedingt raus aus den Schlafzimmern. Wenn ich mich zur Ruhe begebe, dann hat das Handy in meinem Schlafzimmer nichts mehr verloren. Mhm. Und sonst schaue ich alle paar Minuten, ob ich vielleicht noch eine Nachricht bekommen habe, ob ich irgendwas zurückposten muss. Also im Schlafzimmer gehört das Handy meines Erachtens einfach nicht rein.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist mir jetzt spontan eingefallen. das, was Sie vorher gesagt haben, viele Jugendliche wissen nicht, was das bedeutet in ihrem Gehirn, wenn sie eben diese viele Bildschirmzeit oder dieses fast Sucht, also suchtmachende Social Media betreiben. Finden Sie, dass es sinnvoll wäre, dass die Eltern, wenn sie schwanger sind, also wenn ein Kind ankündigt, dass sie dann all diese Informationen bekommen, weil soweit ich weiß, ist das ja nicht im Mutter-Kind-Pass abgebildet. Gibt es da Bestrebungen, da Eltern noch besser vor der Geburt eines Kindes zu informieren, was sie tun sollten können, damit ein Kind gesund, fit und fröhlich ist?
Ja, ich glaube schon, dass man da noch mehr an Information weitergeben muss. Die Gefahren, wir, die sich intensiver damit beschäftigen, kennen sie ja gut, aber ich glaube, dass sie vielen Eltern nicht so bewusst sind, was da alles passiert, dass man heute über TikTok direkt ins Kriegsgebiet einsteigen kann und derartige Dinge. Dort spielt sich ja auch sozial sehr viel ab, was negativ ist und unsere soziale Kompetenz auch sehr beeinträchtigen kann. Oder ich erwähne hier auch die Fake-Nachrichten, ne? Wenn wir bedenken, was wir über das Smartphone heute teilweise für Blödsinnigkeiten bekommen, ohne überprüfen zu können, ist das wahr oder ist das einfach dahergelogen? Und ich bekomme selber immer mehr derartige Fake-Nachrichten, die KI generiert sind. Und dieses Potenzial muss man einfach irgendwie, und da wird jetzt aber sicher die Politik in die Verantwortung zu ziehen sein, auch einschränken, nämlich durch Gesetze und durch Regulative einschränken, damit wir diese Dinge gar nicht mehr bekommen. Also es ist meines Erachtens ein Gesamtpaket einerseits der Eltern, der Heranwachsenden, aber letztlich auch der gesundheitspolitisch Verantwortlichen, um das auf ein vernünftiges Niveau zu bekommen.
Ja, vielen Dank, der Herr Dr. Kerbel. Es war jetzt mal der erste Teil und jetzt kommt gleich der Bewegungsblitz. Wie schon angekündigt, der Bewegungsblitz, das sind 7 Fragen, die Sie bitte, wenn es geht, spontan und einfach schnell beantworten. Wenn Sie für einen Tag Bewegungsminister wären, welche verrückte Regel würden Sie sofort einführen?
Das ist keine verrückte Regel, aber ich würde sie trotzdem einführen. Ich würde sagen, die tägliche Bewegungseinheit in den Schulen verbindlich.
Ja, sehr gut. Wie überwinden Sie Ihren eigenen Schweinehund und machen dann doch Bewegung? Oder haben Sie gar keinen Schweinehund?
Ich habe schon einen Schweinehund und dann mache ich meine 50 Liegestütze in der Früh und dann sage ich zu mir, ich hasse mein Leben, aber es ist mein einziges und deswegen schaue ich, dass es gut verläuft.
Sehr schön. Welches wilde Abenteuer als Kind hätten Ihre Eltern besser nicht wissen sollen?
Gibt es sehr viele.
Was fällt Ihnen spontan ein?
Ja, das Baumklettern. Ja. Wir sind in den höchsten Bäumen von Wipfel zu Wipfel gehüpft. So nach dem Motto, kommen wir rüber, bitte tun Sie das nicht. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch, sehr großen. Wenn Bewegung ein Geräusch wäre, wie würde sie klingen, die Bewegung? Das heißt, was wäre? Das wäre jetzt wirklich so?
Abschwellend und stimulierend.
Ah, okay. Lieblingsspiel von früher und würden Sie es heute noch spielen?
Mein Lieblingsspiel von früher ist Fußball und ich spiele es noch immer.
Na schon.
Mit 68.
Wow, sehr schön. welche Niederlage, vielleicht im Sport oder auch vielleicht im Leben, hat Sie so richtig wachgerüttelt und warum war sie im Rückblick gut?
Die Niederlagen, die mich am meisten beeinträchtigt haben, waren immer die Skirennen, weil mein Bruder immer schneller war als ich.
Und waren Sie immer im Rückblick gut?
Nein, nicht wirklich. nicht ganz schlecht, aber auch nicht gut.
Okay.
Für richtige Kader hat es nicht gereicht, aber ich fahre trotzdem noch gerne Ski.
Sehr gut. Und eine letzte Frage noch. Vervollständigen Sie bitte den Satz. Bewegung ist für mich
ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Meines Wohlfühllebens.
Sehr schön. Meines auch. Jetzt würde ich gern versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Und bevor ich das mache, habe ich immer an dieser Stelle auch so Buchtipps. Da habe ich welche herausgesucht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Dann gibt's vom Remo H. Lago die Kinderjahre. Das ist Entwicklung von 0 bis 10, sehr gut geeignet, um zu erklären, warum Bewegung, Eigenaktivität und individuelle Entwicklung so wichtig sind. Kennen Sie das Buch?
Ja, ich kenne das Buch, also Lago, ein hoch anerkannter Wissenschaftler, kann ich absolut empfehlen. Also das ist ein super Buch, ja.
Ja, und dann habe ich die Renate Zimmer, ich weiß nicht, ob ich Ihnen was sagt, das ist die Bewegungsfrau im deutschsprachigen Raum, hat auch viele Bücher geschrieben, die hat das Handbuch der Bewegungserziehung geschrieben, das ist so ein Klassiker für Kindergarten und Volksschule und da gibt es eine klare Verbindung zwischen Bewegung, Wahrnehmung, Lernen und emotionaler Entwicklung. Und das dritte Buch, das habe ich auch noch gefunden, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das ist das von Manfred Spitzer, die digitale Demenz. Das ist ganz gut geeignet, um sich einmal über diese ganzen Folgen von Bildschirmzeit ein Bild zu machen auf die Gehirnentwicklung, der Bewegungsmangel und so weiter, ist da alles abgebildet. Ich nehme an, das kennen Sie.
Das kenne ich und das ist auch sehr, sehr wichtig und sollte mehr Berücksichtigung finden.
Ja. Gut, dann würde ich versuchen, das kurz zusammenzufassen, unser schönes Gespräch, und Sie springen hinein, wenn Ihnen was auffällt, was ich übersehen habe. Also, Grundbedürfnis, sie beeinflusst nicht nur Fitness, also wir wollen ja fitte, fröhliche Kinder, sondern die gesamte körperliche, emotionale und geistige Entwicklung. Regelmäßige Bewegung stärkt Knochen, Muskeln und Motorik. Also wir haben ja auch über die Fertigkeiten geredet oder Fähigkeiten, gerade für die Knochendichte.
Und da darf ich jetzt reinspringen. Ja? Und auch den Geist. Ja? Und ja. Es gibt einen alten lateinischen Spruch, der heißt Oran dunst ucit mensan in corpore sano. Man muss darum beten, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt. Also die beiden spielen zusammen.
Genau, vielen Dank. Also es ist gerade eben für die Knochendichte wichtig, das Springen, das Laufen, das Balancieren. Und Kinder brauchen vielfältige Bewegungsreize, also auch Kinder, die Leistungssport betreiben oder auch Kinder, die sich vielleicht mit Bewegung noch schwer tun, dass die vielfältige Bewegungen kennenlernen dürfen, dass es nicht zu früh eine Spezialisierung gibt und dass Abwechslung einfach das A und O ist, um was zu lernen in Bewegung, weil es dann einfach auch viel mehr Spaß macht. Übergewicht haben wir gesprochen, ist schon ein großes Thema in Österreich. Also da gehen die Zahlen leider nach oben. Und da ist es wichtig, dass die Eltern sich Hilfe holen, dass sie diese Anlaufstellen in Anspruch nehmen. Und dass es wirklich auch im Alltag, wahrscheinlich muss man sich auch selber an der Nase nehmen, einfach wieder mehr Bewegung gibt. Sie haben den Schulbus erwähnt, dass der vielleicht ein bisschen später stehen bleibt und die Kinder wieder mehr zu Fuß gehen, so wie früher einen Schulweg bewältigen, weil einfach diese Alltagsbewegungen immer weniger werden. Und wir haben auch darüber geredet, dass Bewegung sehr positiv ist auch für unsere Stimmung, nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für Kinder, dass Kinder, die sich viel bewegen, einfach grundsätzlich fröhlicher sind, entspannter sind, besser mit Stress umgehen können und das Risiko für eine depressive Entwicklung vielleicht sogar vermindert werden kann. Und gesunde, fröhliche Kinder brauchen keine komplizierten Bewegungsprogramme, sondern einfach raus in die Natur, frische Luft und bewegte Eltern, die das alles möglich machen.
Aber auch der Hof in der Stadt ist gut. Ja? Der Hof, wo sich Kinder treffen, ist auch gut, wenn man keine frische Luft hat wie in der Natur, ist der Hof immer noch besser als der Fernseher. Oder der
Es gibt ja auch Zahlen zu den Wiener Schulkindern, dass die tatsächlich sich mehr bewegen, weil deren Schulweg ist sehr oft wirklich zu Fuß. Ja. Und die werden viel weniger gebracht mit dem Auto als am Land.
Ja, aber es gibt überall Bewegungsmöglichkeiten. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass man zu Corona-Zeiten als allererstes die Spielplätze geschlossen hat. Dafür habe ich bis heute kein Verständnis.
Ich auch nicht.
Aber zum Glück gibt's das wieder.
Gut, Herr Dr. Kerbel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und auch für diese tollen Einblicke auch und auch diese, ich finde, Sie haben das so schön, auch so klar, so medizinisch auf den Punkt gebracht, einfach, dass sich vielleicht auch Eltern und Pädagoginnen noch einmal ein bisschen besser auskennen. Und es ist einfach spürbar, wie wichtig Ihnen das Thema Bewegung für die gesunde Entwicklung von Kindern ist. Und ich hoffe, Sie bleiben uns noch lange erhalten. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Auf Wiedersehen.
Ja, ich bedanke mich herzlich für die Einladung und alles, alles Gute auch für Ihre sehr wichtige Arbeit. Alles Gute.
Ja, danke schön.
Danke.
Musik
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch »Alle Kinder fertig, los« aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können, mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.